Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um vom einen Ende zum anderen zu gelangen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, reich wie arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen: Hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen. Und er lässt uns am Ende am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Und da tat es ihm leid, sie zu vernichten. Und er führte seine Drohung nicht aus.
Im Innenhof ihres kleinen Bauernhofes. Handwerker hobeln aber von Hand an so Balken rum. Ein Schäfer steht auf der Weide, ein Ochsengespann zuckelt vorbei. Das Dorf wirkt, wie wenn es 100 Jahre her wäre, aber ein modernes Auto fährt in dieses Dorf. Mit recht hoher Geschwindigkeit. 2 Kinder spielen auf der Dorfstraße und das Auto macht eine Vollbremsung. Kommt rechtzeitig zum Stehen und im Cockpit blinkt so eine Warnleuchte. Die automatische Gefahrenerkennung hat eingegriffen und dieses Auto zum Stehen gebracht. Das Auto fährt weiter. Ein Junge rennt mit einem Drachen durch den Garten. Seine Mutter schaut ihm lächelnd nach. Der Junge schaut nach oben zu dem Drachen, rennt auf die Straße. Das Auto fährt heran. Es bremst nicht. Im Gegenteil, es beschleunigt und fährt den Jungen voll über den Haufen. Die Mutter schreit den Namen dieses Jungen: Adolf. Ich habe ein Bild dabei. Adolf, ruft sie. Das Auto fährt an dem Ortsschild vorbei und auf diesem Ortsschild ist zu lesen: Braunau am Inn. Und die letzte Szene dieses Werbeclips ist dann der Junge, wie er auf der Straße liegt und Arme und Beine so zum Hakenkreuz verdreht. Und dann kommt ein Satz: Erkennt Gefahren, bevor sie entstehen, Mercedes. So, Mercedes hat diesen Clip nie rausgebracht. Das war ein studentisches Filmprojekt, was aber einen Nachwuchsfilmpreis gewonnen hat, also von Mercedes nicht autorisiert. Bisschen makaber, wie da der kleine Adolf also überfahren wird und damit großes Leid von der Welt abgewandt ist. Dieser Gedanke aber, großes Übel könnte man verhindern, indem man rechtzeitig ein kleines Übel in Kauf nimmt, der ist für das Jona-Buch und das heutige 3. Kapitel wichtig. Denn den Hintergrund dieser Jona-Erzählung bildet das Weltreich der Assyrer. Und im Jahr 722 ungefähr hat dieses Assyrien das Nordreich erobert. Ich glaube, 22 ist die Stadt erobert worden und 720 dann die Bevölkerung deportiert, wie auch ganz genau die Zahlen sind. Aber jedenfalls Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus hat Assyrien dafür gesorgt, dass das Nordreich Israel aufgelöst wird. Die Geschichte des Jona spielt aber vorher. Sie wird aber später erzählt. Also das heißt, die Leute, die die Geschichte zum ersten Mal hören, die wissen da um diese Sache, dass die Assyrer die waren, die das Nordreich platt gemacht haben vor einigen hundert Jahren oder so. Die Geschichte selbst spielt aber vorher. Sozusagen so wie, stell dir vor, in einer Zeit, wo das noch aufzuhalten gewesen wäre. So. Wenn nämlich irgendjemand im richtigen Moment noch auf die Bremse getreten hätte, dann wäre das alles vielleicht anders geworden. Wir steigen ein in die Episode 3 dieser Jonah-Story. Und für die jetzt die letzten Mal nicht zugehört haben oder die Geschichte tatsächlich gar nicht kennen, was bisher geschah, Jonah bekommt einen Auftrag, er soll nach Ninive gehen, in die Hauptstadt dieses assyrischen Reiches. Er soll dort Gottes Gericht ankündigen, da die Bosheit dieser Stadt vor Gottes Ohren gekommen ist. Er steht auch sofort auf, rennt aber in die andere Richtung davon, haut ab, wird von einem Seesturm aufgehalten, von einem Fisch verschluckt, kapituliert, wird an Land gespuckt und jetzt geht die Geschichte quasi nochmal neu los. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf. Das ist fast der gleiche Wortlaut wie am Anfang von Kapitel 1. Das ist kein Zufall, sondern das passt zu dem Aufbau, den diese Geschichte hat. Man kann sagen, jetzt ist wie zweite Halbzeit. Also es gibt erneut Anstoß vom Mittelkreis, alles wieder auf Anfang sozusagen. Nur jetzt wird in die andere Richtung gespielt. Jetzt verläuft die Geschichte in die Richtung, in der Gott haben möchte, dass der Ball rollt. So. Ich habe gesagt, die Worte sind fast gleich. Ein bisschen was ist schon anders. Dieses Mal bekommt der eigenwillige Prophet nämlich die Anweisung, das zu sagen, was Gott sagt. Das war im ersten Kapitel noch ein bisschen weiter formuliert, da stand sowas wie: Predige gegen diese Stadt, in Klammern, was auch immer du sagen willst, dieses Mal, was ich dir sage. Und vor allem, wie zu Beginn, das ist gleich, macht sich Jona sofort auf, aber dieses Mal in die andere Himmelsrichtung. Genauso schnell, genauso sofort, aber in die andere Himmelsrichtung. Denn, so heißt Vers 2, und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Ninive, also das ist die Stadt, in der jetzt Episode 3 sich abspielt und mit der müssen wir uns ein bisschen beschäftigen, mit dieser Stadt. Nicht unbedingt mit der historischen Stadt, da kann ich euch ein paar Sachen zu sagen. Das war sicher auch in der Antike eine krasse Stadt, nicht so groß, wie das Jona-Buch sie beschreibt. Also 3 Tagesreisen. Jetzt kann man sich fragen, man kann so ein bisschen googeln, was war denn damals eine Tagesreise? Sagen wir mal, so ein Mittelwert wäre 25 Kilometer. Dann wäre diese Stadt 75 Kilometer im Durchmesser. Ich weiß gar nicht, ob es das heute gibt. Mir wird da hinten gewunken, dass wir rausgeflogen sind aus dem Stream. Ja, ihr Lieben im Stream, wir wissen, dass ihr gerade raus wart. Ihr habt jetzt was verpasst, aber ich fange jetzt trotzdem nicht mal da an, wo ihr was verpasst habt, weil ich weiß gar nicht, wann das war so ganz genau. Und außerdem müssen dann die Leute sich das hier mehrmals anhören. Also wir sind mittlerweile in Ninive, in einer großen Stadt, die nicht ganz so groß im Historischen war, wie der Text sagt. Dort wäre sie nämlich 75 Kilometer im Durchmesser, 3 Tagesreisen. Das ist mal eine Stadt. Oder Jona war sauschlecht zu Fuß, aber das ist sicher nicht gemeint. Ihr könnt euch das antike Ninive ungefähr so groß wie Würzburg vorstellen. Das war für damals schon gewaltig. Aber das antike Ninive ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern lasst mal eure Fantasie durch eine Stadt wandern, die wirklich groß ist. Vielleicht denkst du einfach an eine Stadt, die du kennst und die monstergroß ist. Ich denke zum Beispiel an Kairo. Das ist, glaube ich, die größte Stadt, in der ich jemals war. Oder wenn jemand mal in Mumbai war, das muss noch viel krasser sein. Denk dich mal in diese Stadt, in eine wirklich große Stadt, unüberschaubar groß. Eine Stadt, in der du verloren gehen kannst, wo Millionen leben. Und du bist so zu Fuß unterwegs an einer dieser Straßen, die fünfspurig sind auf jeder Seite und die so in die Stadt reinführen. Auto, Kolonnen, Abgase, Hubkonzerte. Der Bordstein und der Rinnstein, der sieht so aus, wie solche Rinnsteine und Bordsteine in diesen Straßen aussehen, neben fünfspurigen Straßen. Und jetzt biegst du ab und gehst durch die Straßen, vielleicht sogar Gassen dieser Stadt. Du siehst zigstöckige Wohnblöcke, Türen mit 50 Klingeln, Mülleimer, Briefkästen, dann so Stadtteil-Supermärkte, dann riesige Supermärkte, wo fette Parkplätze sind. Aber da sind auch Ecken mit kleinen Kneipen und Parks und Läden, kleine Läden und große Malls und schmucke Vorgärten und versiffte Grünstreifen und U-Bahn-Stationen und Zigarettenautomaten und alles, was so eine Stadt ausmacht, nur monstergroß. Und es schwindelt dir, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Leben in dieser Stadt eigentlich gleichzeitig stattfindet. Also wie viele Menschen, Seelen und Menschenkörper und Menschengehirne hier gleichzeitig fühlen und denken und handeln. Wie viel Glück und Leid hier so in einer Sekunde in dieser Stadt sich abspielt. So hast du so ein Bild vor Augen von dieser Stadt. Jetzt verdunkle ich das Bild ein bisschen. Denn diese Stadt ist ja nun Ninive, ne? So Sachen finde ich noch, wenn ich in den alten Spielsachen meiner Töchter krame. Diese Stadt ist die Hauptstadt des Feindes. Die Existenz dieser Stadt gefährdet dein Leben. Also das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn damals ein russischer Mensch durch Berlin gelaufen wäre, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Irgendwie. Das ist diese Stadt, ist es. Diese Stadt ist bedrohlich. Nicht vielleicht in dem Moment, wo du durchläufst, aber das ist, sie steht für das Bedrohliche, für dich und andere. Die Stadt steht für all die Menschen, die dir Angst machen. Einfach weil sie da sind. Oder weil sie so handeln, wie sie handeln. Die dein Leben bedrücken. Menschen, die gegen dich sind. Die dich schikanieren, die dich zermürben, dich um den Schlaf bringen, angreifen, schlecht über dich reden. Die sich gegen dich verbünden, die dich klein machen wollen. Diese Stadt ist dein Feind. Also man sollte keine Feinde im Leben haben, aber wenn du durch diese Stadt läufst, merkst du doch, ich habe doch welche. Wenn du durch dein Leben läufst, merkst du das vielleicht auch. Ich habe welche. Und jetzt hoffst du, dass diese Stadt oder dass du nicht das Opfer dieser Leute oder dieser Stadt wirst. Es gibt Hoffnung, weil Gott Partei für dich ergreift. Vielleicht kann das Böse noch aufgehalten werden. Jona hat ja diese Zusage Gottes, dass das genau so sei. Ne? Gott habe davon gehört, was da abgeht, und er wolle dem Rat in die Speichen greifen. Gefahrenerkennung. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Wir haben den Jona übrigens noch gar nicht in die Stadt laufen lassen. Ich habe mal sie hier als Jona, also eine weibliche Jona. Das ist gendermäßig absolut richtig. Und außerdem war Jona, der Name hieß Taube, also die Taube. Es war schon ein der Jona, aber er hatte einen weiblichen Namen. Oder jedenfalls weiblich klingend. Die Jona. So. Innerhalb dieser Stadt. Also, die kleine Jona-Taube ist mittendrin in dieser Stadt. Da steht ein Drittel der Wegstrecke. Keine Ahnung, warum nicht genau die Hälfte. Aber wir lassen das mal als mittendrin durchgehen. Im Herz des Feindes. Und er predigt jetzt Untergang. Aus seiner Sicht Hoffnung. Aus Sicht der Stadt natürlich nicht. Noch 40 Tage. So, 40 ist eine runde Zahl. Für unser Gefühl nicht so. Wir würden sagen, auch eine runde, sagen wir 10 oder 100 oder sowas, eine runde Zahl, 50 sogar eher. Damals 40. Für einen Menschen damals ist 40 so eine typische runde Zahl. 40 kommt ganz oft in der Bibel vor. ganz viele Zeitabschnitte sind 40 Tage lang oder 40 Jahre lang. Und das ist immer so was wie so eine vollständige Zeit, so genug Zeit. So ein Ultimatum, da sagt man nicht 37 Tage, da sagt man 40. So, bist du in Gedanken noch in dieser Stadt, bei diesem kleinen Jona, der Stadt das ankündigt, nur noch 40 Tage? Wenn das so ist, dann kannst du jetzt der kleinen Jona mal Tschüss sagen, weil die Geschichte tatsächlich ihn für den Rest dieser Episode 3 verlässt an der Stelle. Auf dem Höhepunkt der Geschichte, wo Jona seine Botschaft endlich abgeliefert hat, was ja nun wirklich also gedauert hat, ne? Also mit Weglaufen und Sturm und allem Fisch und so, ja. Und jetzt, man könnte sagen, die Geschichte kommt so von ihrem Plot her eigentlich jetzt so langsam zum Höhepunkt. Endlich ist er da, da soll er hin, jetzt sagt er seine Sache, aha, jetzt warten wir auf den Showdown. Da wendet sich die Geschichte irgendwie oder das Interesse erstmal von Jona weg. Hin zu den Leuten, die in dieser großen Stadt leben. Ich habe hier ein paar Exemplare dabei. Kleine und Große haben da gelebt, Alte und Junge. Und diese Leute handeln überraschend schnell. Die Geschichte wechselt sozusagen zur Perspektive der Feinde, deiner Feinde, und die handeln überraschend schnell. Wie Menschen eigentlich nicht handeln. Eigentlich nie handeln, so im Kollektiv, finde ich. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, von Gott hat er zwar gar nicht geredet, aber irgendwie, wissen Sie das, glaubten an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Das ist ungefähr so erwartbar, wie wenn Angela Merkel einen Satz sagen würde und das würde reichen und sofort würden 80 Millionen Deutsche Hygieneregeln umsetzen und sich dabei niemals vertun und alles richtig machen und so. Vor allem, wenn Angela Merkel nur einen sehr vagen Satz gesagt hätte. Ne? Also nur in 40 Tagen ist dann übrigens, das Wort Corona ist auch nicht gefallen, in 40 Tagen geht das dann hier unter und alle handeln. So ungefähr. Die Bevölkerung handelt eigentlich völlig unerwartbar. Ein einziger Satz und alle tun das Richtige. Sie glauben, was sie hören, sie wenden sich Gott zu, sie essen nichts mehr und sie ziehen Bußgewänder an. Das ist mit diesem seltsamen Sack da immer gemeint. Eigentlich seltsam. Sie handeln ein bisschen so ähnlich wie die Seeleute im ersten Kapitel. Und das ist in dieser Geschichte so. Im Prinzip alle Ungläubigen, wenn man so sagen will, handeln vorbildlich. Bis auf den einzigen Frommen in der Geschichte, der handelt nicht so vorbildlich. Das macht die Geschichte fast so ein bisschen satirisch. So, und wie im ersten Kapitel auch bei den Seeleuten, gab es den Captain als Sprecher, jetzt gibt es wieder einen Sprecher und das ist der König. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive, als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, seiner Minister, sagen wir mal, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Man soll sie nicht weiden lassen, noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen und dann jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Das ist der König. So sah er mit Sicherheit nicht aus, aber ich brauchte ja irgendein schönes Bild von einem König, was man sich an die Wohnzimmerwand eigentlich nicht hängen würde, aber hier jetzt mal dranhängen könnte. Der König hat die Bewegung hier ja nicht angezettelt, aber er lässt sich von ihr anstecken, bringt sie in geregelte Bahn, weitet sie aus. Dieses Bußgewand anziehen, sich in Asche setzen, fasten, sogar die Tiere, das alles soll zeigen, diese Umkehr ist ernst. Das hier machen wir alle. Alles steht auf dem Spiel. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem König. Eigentlich ist das in der Geschichte ein toller Typ. Geistesgegenwärtig, mutig, lässt sich belehren sozusagen. Er kennt die Zeichen der Zeit. Irgendwie weiß er doch, das ist jetzt kein Spinner hier, sondern der da hier was rumruft. Jetzt müssen wir tatsächlich. Ich finde, man findet ihn und die Menschen da sofort so ein bisschen sympathisch. Der hofft mit all den Leuten und den Tieren, die, ach so, Tiere, ich habe übrigens extra noch, weil die Tiere sind ja auch, ne, die kommen wir auch noch dazu, die um ihr Leben flehen. Die Geschichte zieht sozusagen die Sympathie zu dem König und diesem Volk. Ich weiß nicht, ob die Geschichte das extra macht, aber auf jeden Fall macht sie es irgendwie. Sie zieht unsere Sympathie zu unseren Feinden. Plötzlich hofft man mit denen. Das Skurrile jetzt aber ist, dieser König ist nicht einfach so ein bisschen so ein Schurke, der sich jetzt irgendwie bessert und jetzt tut es ihm leid und jetzt macht er alles richtig, sondern das ist der König Assyriens. Das ist der brutale Aggressor, das ist der Tyrann, das ist der Herrscher von Mordor, das ist der Führer des Dunklen Reiches. Der Drache hofft um Verschonung, hofft auf Verschonung. Er sagt, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Wer weiß. Das hofft der Böse. Das Jona-Buch stellt die schwierige Frage, die so lautet: Wenn dein Feind auf Verschonung hofft, auf was hoffst du dann? Und jetzt sag nicht so schnell christlich, ja, nun gut, wenn er sich bessert und es ihm echt leid tut und dann in Zukunft sowas er auch nicht mehr macht, dann soll er natürlich Vergebung bekommen oder so. Ja, aber was hoffst du, wenn das keinerlei Konsequenzen hat, was da gelaufen ist? Und wenn schon klar ist, dass er in Zukunft nicht der Gute ist. Die Assyrer, die haben das Nordreich ausradiert, später. Das ist eine schwere Frage, finde ich. Das ist eine Zumutung, diese Frage. Die Geschichte sagt, die Bewohner dieser feindlichen Hauptstadt, die Bewohner Mordors, das sind keine Orks, das sind Menschen. Ein König, seine Minister, kleine und große, sogar Tiere, die wollen leben. Schön, fühlen wir mit. Aber wenn die Bestrafung des Bösen gleichzeitig die Rettung der Guten wäre, oder wenn die Verschonung des Bösen oder der Bösen gleichzeitig die Bedrohung der Guten bedeutet, was ist denn dann? Die Geschichte ist eine Zumutung wie dieser Satz von einem Mann, der diese Geschichte kannte und mochte und der später gesagt hat, liebt eure Feinde. Jesus von Nazareth, liebt eure Feinde. Das ist genau diese Zumutung. Obwohl seine Feinde ihn später gekreuzigt haben und er das ahnte, mindestens ahnte. Dieser Werbeclip vom Anfang, dieses makabere Ding, in dem das Auto den kleinen Adolf überfährt, um die Gefahr abzuwenden, die dieser Kleine später dann als Böser über die Welt bringen wird, ne? Der ist makaber, aber er thematisiert im Grunde das, was hier im Raum steht, bei dieser Geschichte. Nur, dass die Geschichte genau anders ausgeht als der Clip. Also, in der Geschichte hält das Auto an, der junge Adolf mit seinem Drachen wird verschont, die Mama atmet auf, alles ist gut gegangen. So. Es passiert in Jona 3 das, was den kleinen Jona dann in Kapitel 4 in tiefe Verzweiflung stürzen wird. Nämlich, das ist der letzte Satz, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Und er tat's nicht. Gott tut es nicht. Nimmt sich was vor, tut es dann nicht. Riesenzirkus mit Sturm, Auftrag, Fisch, bum. Ja, endlich ist es soweit. Klar, die armen Leute, jetzt tut das nicht. Gott war 2 Kapitel lang so unbeirrbar. Er hat den Jona da nicht rausgelassen. Er ist hart mit ihm umgesprungen. Er hat kein bisschen nachgegeben. Und jetzt tut das nicht. Man kann sich schon fragen, ist Gott so umzustimmen? Hatte der es vor und jetzt doch nicht mehr? Ist er so? Die Geschichte benutzt, das ist interessant, dieselben Worte für die Menschen und für Gott. Also, wenn wir Menschen umkehren, so vermutet es der König, ja, wenn wir umkehren oder uns abkehren vom Bösen, dieses Wort, umkehren, und das Wort vom Bösen, das Böse, das wird genauso bei Gott benutzt in dem letzten Satz. Dann, oder nee, er sagt das auch, dann kehrt vielleicht auch Gott um. Also wir kehren um, dann macht das Gott vielleicht auch, gleiches Wort. Und kehrt sich ab von seinem Bösen, das er vorhat. Hier in dem letzten Satz steht, es reut ihn das Übel. So, gleiche Worte. Also Menschen kehren Gott um, Gott kehrt auch um. Menschen hören mit Bösem auf, Gott fängt mit Bösem nicht an. So vielleicht. Ist Gott so? Das ist natürlich eine sehr anthropomorphe, also menschenförmige Redeweise von Gott. Schon klar. Aber sie bedeutet, dass in Gott Barmherzigkeit ist. Und die ist unser Glück. Barmherzigkeit ist, wenn du etwas doch nicht tust. Es passiert etwas, was nicht passieren, was hätte passieren sollen und jetzt doch nicht passiert. Und das Schwere der Geschichte ist, es ist schwer, Gottes Barmherzigkeit zu ertragen, wenn sie sich auf deine Feinde bezieht. Es ist super erleichternd, Gottes Barmherzigkeit zu erfahren, wenn sie sich auf dich bezieht. Und dass Gott etwas nicht tut, was er tun wollte, das bedeutet noch was. Und damit schließe ich dann. Manchmal bleiben Katastrophen aus. Ich will damit nicht sagen, dass Gott der Urheber von Katastrophen ist. Die Geschichte sagt das, aber ich sage das nicht, weil es in der Geschichte auch nicht passiert. Ich möchte aber glauben, manchmal bleibt die Katastrophe aus. Manchmal kommt es besser, als du mit Recht jetzt erwartest. Manchmal kommt es besser, als du es vorhersagst. Manchmal ist die Zukunft schön, obwohl sie jetzt absolut düster aussieht. Das will ich schon gern glauben und festhalten. Manchmal können Menschen durch ihr Handeln den Untergang aufhalten. Besonders, wo sich viele zu einer Bewegung zusammentun. Und das sind gar nicht besonders moralisch tolle Menschen. Manchmal ist das so. Und das will ich hoffen. Auch wenn das dann hart ist für die, die den Untergang angekündigt haben. Ja? Die stehen dann doof da, der Jona. Weil sie richtig lagen mit dieser Prophezeiung, haben Menschen gehandelt, kamen in Bewegung und es ist nicht passiert, was sie ankündigten. Darum aber geht es in der vierten Episode, über die Lisa nächste Woche sprechen wird in dieser wunderschönen Jona-Geschichte. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.